Ein gesegnetes Pfingst. Das ist ja einer der so wichtigen christlichen Feiertage, in denen wir sind. Wir feiern, dass der Heilige Geist auf diese Erde kam. Und der Start der Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde. Ja. Pfingsten. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ist für die meisten Christen nicht unbekannt, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit Gott. Für manche ist es dann auch schon fertig, aber in der Bibel haben wir auch detaillierte Angaben, und zwar, dass wir nicht nur einfach Gemeinschaft mit Gott haben, sondern erstmal steht in 1. Korinther 1, 9, Gott ist treu durch den ihr, also Gott ist treu durch den, also durch Gott, seid ihr berufen worden in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind also in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, seinem Sohn, gerufen. Gemeinschaft mit Jesus, Jesus anbeten, klar, machen wir. Sagst du, ist kein Problem. Aber der Apostel Paulus, der Apostel Johannes, er sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3 auch, er schildert davor das persönliche Erleben mit Jesus, wo man ihn wirklich angeschaut hat, wo man in Beziehung mit Jesus lebte, in Gemeinschaft lebte. Und er sagt dann in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Also wir verkündigen euch von einer Realität, einem Leben mit Gott. Und aber er sagt in seinem Brief, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also er sagt, wir wollen euch nicht nur etwas verkündigen, euch nur etwas weitergeben, sondern wir wollen gemeinsam als Gläubige Gemeinschaft haben. Und dann sagt er, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In 1. Korinther hatten wir gerade gelesen, wir sind berufen in die Gemeinschaft, durch Gott berufen, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus. Und jetzt sagt der Apostel Johannes, und unsere Gemeinschaft ist untereinander, wir zusammen, aber auch unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und er sagt, dies schreiben wir, damit unsere, eine andere Übersetzung, eure, damit unsere und eure Freude vollkommen sei. Damit unsere und eure Freude vollkommen sei. Die Frage, erfreut dich das so vollkommen, dieses Wissen, wir können Gemeinschaft, Leben miteinander haben und wir sind in einer Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Johannes sagt, ich schreibe euch das, damit ihr so voll Freude werdet, damit es bei euch überall nur noch Freude rausregnet. Aus jeder Pore eures raus. Freuen wir uns so über diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und manche haben dann gedacht, und der Heilige Geist, was ist mit ihm? Hat er sich aus dem Staub gemacht? Haben sie den vergessen? Den, der die Gemeinde Jesu Christi startete? Nein. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also der Apostel sagt, erstmal in der Gemeinschaft, in der wir leben, miteinander sind, diese Gemeinschaft soll geprägt sein von der Gnade Jesu Christi. Ist Jesus Christus mit uns gnädig umgegangen? Erleben wir jeden Tag Gnade und Vergebung? Wir erleben ständig seine unverdiente Gunst. Und die Schrift sagt, so soll unsere Gemeinschaft, unser Miteinander geprägt sein. Wir gewähren auch den anderen Gnade. Wir rechnen das Böse nicht zu. Wir lassen uns nicht beleidigen, wir nehmen keine Kränkung an, sondern wenn man uns kränkt oder beleidigt, wir lieben einfach weiter. Im Allgemeinen sagen Leute, ist das ja nicht schwierig, denn ich sehe ja die, den, der mich gekränkt hat, nur ein- oder zweimal die Woche in der Gemeinde oder im Hauskreis. Aber wie ist es beim Ehepartner? Den hast du nun mal bei dir in deiner Wohnung. Da ist, glaube ich, das beste Übungsfeld, das wir haben, Gnade zu leben. Gnade zu leben, großzügig zu sein mit dem anderen, in dem Wissen auch, und selbst wenn es nicht so wäre, aber auch, was der Mensch sät, wird er ernten. Gewähre anderen Gnade und du wirst auch Gnade erleben. Und er sagt, und die Liebe Gottes, also diese Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, soll geprägt sein von Gnade. Zum anderen soll sie geprägt sein von der Liebe Gottes. Gott ist Agape. Gott ist Liebe. So, und er sagt, das ist in eurem, das soll in eurem Miteinander sein. Die Liebe Gottes dominiert. Da dominieren keine Anklagen. Da sind nicht Dinge, die, wo wir vielleicht den einen sagen, mit dir will ich was zu tun haben, mit dir nicht. Wir sind, sagt die Schrift, ein Körper, ein Leib. So, also selbst wenn meine linke Hand sagt, also ich habe jetzt keinen Bock auf die beiden Füße. Diese Hand kommt ohne die Füße nicht aus, denn sie würde irgendwo in einer Ecke sitzen und vor sich hingammeln. Sie kann dankbar sein, dass die Füße, die vielleicht auch mal Stinkstiefel sind, ich spreche jetzt auch wieder gemeinschaftlich geistlich, die Hand kann froh sein, dass es diese Stinkfüße wenigstens noch gibt, die einen wegtragen. Also es soll geprägt sein von Gnade und von Liebe. Du hast es zwar jetzt nicht verdient, Fuß, dass ich dich jetzt wasche und freundlich mit dir bin. Und Fuß sagt, Hand, du hast es nicht verdient, dass ich dich überhaupt an mich ranlasse und dass ich dich durch die Gegend trage. Also wir können mal sagen, keiner hat irgendwie was verdient. Aber er sagt, diese Gemeinschaft soll geprägt sein mit Gnade und mit Liebe. Aber der Punkt zurück, unsere Gemeinschaft ist also mit dem miteinander, sagt der Johannes. Sie ist mit dem Vater, sie ist mit dem Sohn. Und hier sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 13, 13, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das sei in euch allen so, mit euch allen so. Der Heilige Geist, was ja viele vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben oder oft vergessen, der Heilige Geist ist eine der Personen der Dreieinigkeit. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn und den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, wir haben einen Gott. Und das ist überhaupt keine komplizierte Sache. Wir haben den Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und die drei stehen zusammen und sagen, wir zusammen sind Gott. Sie sind, der Heilige Geist wird in der Bibel als Gott bezeichnet, Jesus als Gott bezeichnet, Gott Vater sowieso auch als Gott bezeichnet. Aber die drei zusammen sind Gott. Und er sagt, im Johannesbrief sagt Jesus, Vater, ich will, dass diese alle, die zu uns gehören, eins sind, wie wir eins sind. Da ist aber nicht eins als Zahlwort. Wir wollen, dass sie, jetzt kommen wir und schieben sie alle in einen Körper zusammen. Sondern Jesus sagt, wir können eins miteinander sein und sind trotzdem verschiedene Persönlichkeiten. Aber der Epheserbrief sagt, Gott hat den fünffältigen Dienst in die Gemeinde gegeben und die Aufgabe vom Dienst, von Leiterschaft ist, dass alle dahin zu bringen, dass alle dasselbe glauben, gegründet auf der Basis der Heiligen Schrift, auf der Bibel, nicht gegründet auf unsere guten Ideen. So, geprägt vom Wort Gottes und dass alle dasselbe glauben. Und doch sind wir verschiedene Personen. Und der Heilige Geist, der Vater und Jesus sind drei Personen. Aber sie sagen, wir sind zusammen Gott. Und dieser Heilige Geist ist immer wieder ganz stark erwähnt in der Bibel, zum Beispiel gerade auch bei unserem Taufbekenntnis und unserem Bekenntnis in die Taufe rein. Jesus sagt, wenn die Jünger geworden sind, die gläubig geworden sind, die Bibel kennt ja keine Babytaufe, sie kennt nur Taufe an gläubigen Menschen. Und er sagt, die gläubig geworden sind, tauft diese in den Namen des Vaters, in den Namen des Sohnes und in den Namen des Heiligen Geistes. Also Jesus sagt, wir drei Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir gehören zusammen. Wir agieren zusammen, wir handeln zusammen. Sie sind verschiedene Personen, aber sie sind eins, einig. Das Wort ist also nicht Zahlwort eins, sondern einig. Ist auch, dass diese alle eins sind, ist nicht, dass wir eine Person auf einmal werden, miteinander verschmelzen und dann liegt da so ein schöner Klumpen vor uns herum. Nein, nein, wir bleiben alle verschiedene Personen und können trotzdem total eins sein. Das ist es, was der Heilige Geist gern möchte. Er möchte, dass wir total eins sind, wie er mit Jesus und dem Vater eins ist. Der Heilige Geist ist also eine Person. Die Bibel sagt, bei der Schöpfung in 1. Mose 1, 2, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er vibrierte dort, er brütete. Das Wort ist schwierig zu übersetzen. Aber die Welt, die Gott geschaffen hatte, sie war vollkommen, sie war perfekt. Und dann stand Satan, der damals noch nicht Satan genannt wurde, da stand Luzifer auf und sagte, ich will Gott sein. Und so zettelte er eine Rebellion in der Engelwelt an und sagte, hör zu Engel, ich habe beschlossen, ich werde Gott sein und wir werden Gott stürzen. Und ein Drittel der Engel folgten ihm. Das sind heute die sogenannten Dämonen. Und ein Drittel folgten ihm und dann haben sie sich aufgemacht auf den Götterbergen, haben gesagt, so, jetzt schmeißen wir Gott von seinem Thron. Jetzt stürzen wir ihn. Und dann hat Gott ihn auf die Erde geschleudert. Und dann geschah absolutes Chaos auf der Erde, weil Satan war, Luzifer war damals verantwortlich für die Erde. Und dann wurde er auf die Erde gestürzt. Gott zog sich mit seinem Licht von der Erde zurück und augenblicklich erstarrte die Erde in Finsternis, in eine tiefe Eiszeit. Und der wissen wir nicht wie lange, aber scheinbar Millionen von Jahren dümpelte die Erde so vor sich hin. Aber der Heilige Geist, der fing an, im Einklang mit dem Vater und mit dem Sohn, weil der Vater und der Sohn haben gesagt, wir wollen diese Erde wiederherstellen. Die Absicht war, auf diese neu wiederhergestellten Erde wollen wir auch Menschen setzen. Nur diesmal werden wir nicht einen Engel über die Erde setzen, sondern wir werden ein Ehepaar setzen und die sollen sich vermehren auf der Erde. Ich will dem Menschen die Herrschaft über die Erde übertragen. So, und jetzt war der Plan der, also wir werden die Erde wiederherstellen und der Heilige Geist traf die Vorbereitungen. Das heißt, die Schrift sagt auch nicht wie lange, aber der Heilige Geist umgab ständig die Erde. Er brütete über der Erde, er vibrierte, je nachdem, das Wort ist schwierig zu übersetzen, aber er war in Arbeit, in Vorbereitungen und dann kam der Tag, an dem Gott sagte, jetzt ist es soweit, Licht sei. Und dann kam das Licht wieder auf die Erde zurück und so weiter. Und die Wiederherstellung, Gott pflanzte einen Garten, in den Garten Eden. Der Garten Eden, ich habe eine uralte Karte zu Hause und auf dieser Karte ist der Garten Eden noch eingezeichnet. Das ist da im heutigen Irak in diesem Bereich. Da ist er eingezeichnet, da steht auf der Karte Eden. Da war das dieser Ausgangspunkt. Und von dort aus wurde auch die ganze Erde wieder begrünt. Von dort aus vermehrten sich dann die Menschen auch über den ganzen Erdball. Also der Heilige Geist bei der Schöpfung dabei, auch bei dem Menschenmachen. Gott sagte nicht, ich will Menschen machen, sondern lasst uns Menschen machen. Da saßen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, standen zusammen, haben gesagt, wir wollen Menschen machen, die sollen aussehen wie wir und sie sollen fühlen können wie wir, sie sollen denken können wie wir, sie sollen einen Willen haben wie wir. Und Gott schuf den Menschen. Nach seinem Bild schuf er ihn und er übertrug Adam und Eva zu gleichen Teilen, in gleichem Maße die Herrschaft über die Erde. Durch den Sündenfall kam der Sturz. Adam und Eva übergaben ihre Herrschaft an Satan, verkauften es für eine Frucht, ähnlich wie Esau später für eine Linsensuppe. So, und Satan, über diesen Trick gelang es ihm, wieder Herr über die Erde zu werden, mit der Absicht zu zerstören. Alles, was Gott tut, torpediert er und will er zunichte machen. Mit diesem Fall geschah natürlich etwas ganz Schlimmes. Der Charakter des Menschen veränderte sich total. Und Adam und Eva, die in liebevoller Gemeinschaft miteinander lebten, sahen auf einmal die Fehler des anderen und es war, ihre Beziehung war nicht mehr von Vertrauen geprägt. Es war sogar so, Gott sagt, Eva, dein Mann wird sich so verändern, er wird dich nicht mehr liebevoll begleiten, sondern er wird Herrschaft über dich ausüben. Er wird dich beherrschen. Und so kam die Herrschaft des Mannes über die Frau in die ganze Weltgeschichte über Jahrtausende hinweg. Aber Gottes Plan war, dass die Menschen, Mann und Frau, wieder zusammen in gleicher Weise herrschen. Wir haben ja manches Mal so dieses komische Bild in der Christenheit, selbst in charismatischen und pfingstlichen Kreisen, der Mann ist der Priester des Hauses. Du, das steht nirgends im Neuen Testament. Es steht nicht geschrieben, dass der Mann das ist. Der Mann ist nicht der Priester des Hauses. Ja, er ist der Priester des Hauses, aber ebenso seine Frau. Weil die Schrift sagt, ihr beide zusammen, ihr seid jetzt Priester. Und der Heilige Geist sagt, ich bin nicht zufrieden, solange ihr das als Mann und Frau auch nicht lebt. Da ist nicht mehr die Dominanz des Mannes oder der Frau. Schau mal, wenn wir Haupt anschauen, dann hat Haupt immer etwas zu tun mit Schutz. In der Bibel lesen ja eifrige Männer und Frauen manchmal auch, aber eifrige Leute lesen und sagen, der Mann ist das Haupt der Frau, Punkt. So, gehorche, Weib. Ja? Nein, nein, das ist nicht wahr. Das ist so nicht wahr. Haupt in der Bibel bedeutet Schutz. Und man muss schon bitteschön auch den gesamten Abschnitt lesen. Da steht geschrieben, das Haupt Jesu Christi ist Gott. Gott, der Vater, ist das Haupt von Christus. Aber was macht Gott mit Christus? Tyrannisiert er ihn? Schikaniert er ihn? Nein, sie sind eins im ganzen Handeln, in der ganzen Herrschaft, in allem ihrem Tun. Und Gott, der Vater, sagt, meinem Sohn habe ich alle Gewalt, alle Macht und alle Herrschaft übertragen. Also Haupt zu sein bedeutet, dass den, über dem ich bin, den ich schütze, bedeutet, dass ich diesem volle Autorität einräume. Und dann sagt die Schrift, das Haupt des Mannes ist Christus. Dieser Jesus Christus, was sagt er zu uns Menschen? Bisher haben die Männer das ja immer nur auf sich bezogen. Aber Jesus sagt, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, ein Bild für Dämonen, so werden sie auch betitelt. Und er sagt, ich gebe euch Macht über die gesamte Herrschaft, über die gesamte Gewalt des Feindes. Also, Jesus kommt und sagt, Mann, ich gebe dir Autorität, ich gebe dir volle Freiheit. Aber Mann sagte, du bist jetzt auch nicht der Beherrscher deiner Frau mehr, du bist jetzt ihr Beschützer. Mann, ich setze dich als Haupt über deine Frau und das bedeutet, Mann, gib ihm, dieser Frau, die gleiche Herrschaft, die auch du hast. Sie soll genauso herrschen wie du. Und deshalb sagt die Schrift, es gibt weder Galater, es gibt weder Mann noch Frau, wir sind einer in Christus. Es steht geschrieben, Mann und Frau, alle sind Priester Gottes in seinem Reich. Bei Gott, oder wenn Menschen zu Christus kommen, ein Ehepaar zu Christus kommt, herrschen sie wieder gemeinsam. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, uns das verständlich und das begreiflich zu machen, weil Menschen gewohnt sind, über Jahrtausende Herrschaft über eine Frau auszuüben. Und Gott, Christus ist gekommen, um diese Herrschaft zu beenden und sagt, ihr sollt wieder beide herrschen. Mann, dein Charakter ist nicht mehr geprägt und darf nicht mehr geprägt sein von Herrschsucht oder auch Versklavung einer Frau. Mann, das ist nicht erlaubt. Ihr seid wieder einer vor mir in Christus. Ihr herrscht zusammen. Streich das aus deinem Bild, das Thema aus deinem Kopf. Lass das löschen auf deiner Festplatte. Der Mann, der Priester des Hauses, das sagt uns das Neue Testament nicht. Das ist ganz einfach alttestamentliches, testamentlicher Glaube, der mit dem Evangelium und mit dem Neuen Testament nichts zu tun hat. Wir sind gleich vor Gott. Da arbeitet der Heilige Geist dran, dass diese Wiederherstellung auch geschieht, auch in unserem Denken, in unseren Gefühlen. Deshalb, wir bevormunden einander nicht als Ehepaar, sondern wir leben miteinander vor Gott und mit Gott als eine komplette Einheit in Herrschaft unter der Autorität Gottes in gemeinsamen, gleich starken Teilen. Im Alten Testament sehen wir, dass der Heilige Geist über verschiedene Menschen kam und so die Absichten Gottes erfüllt wurden. David zum Beispiel bat, als er gesündigt hatte und er die Freude an seiner Rettung verloren hatte, dann bat er im Psalm 51, nimm doch bitte nicht den Heiligen Geist von mir. David wusste, ich habe so gesündigt, es gibt jeden Grund, dass der Heilige Geist sich aus meinem Leben entfernt. Aber sagt Gott, ich möchte den Heiligen Geist gerne weiter in meinem Leben haben. Der Heilige Geist wirkt bei der Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 5. Die Bibel sagt, wir sind wiedergeboren durch den Geist Gottes. Ihr seid wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wasser ist ein Bild auf das Wort Gottes. Wiedergeboren durch das Logos. Jesus ist das Logos. Das Logos wurde Fleisch, wohnte unter uns. Das Wort Gottes, Jesus selber auch als Person, kommen in unser Leben. Und der Heilige Geist überführt uns davon, dass wir diesen Jesus brauchen, denn die Bibel sagt, das ist ein Werk in dieser Welt. Der Heilige Geist wird die Menschen auf dieser Erde überführen, überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich sprach neulich mal darüber. So, dieser Heilige Geist, er wirkte bei uns in der Wiedergeburt. Er machte Licht in uns an. Die Bibel sagt, wir sind wiedergeboren, eigentlich von oben gezeugt, durch Wasser und Geist. Das Wort Gottes kam zu uns. Jesus kam auch in seinem Wort zu uns. Das Wort war kein leerer Buchstabe, es ist Geist und Leben. Es macht lebendig. Und dieser Heilige Geist überzeugte uns davor, öffnete uns die Augen, macht uns klar, diesen Jesus brauchst du. Er wirkt mit bei der Wiedergeburt. Und so wurden wir von Neuem geboren. Unser Geist war vorher in Finsternis, getrennt von Gott, das nennt die Bibel Tod. Als aber der Heilige Geist und der Herr Jesus in unser Leben kam, wir von Neuem geboren wurden, da wurde es in uns Licht. Das Licht Gottes, das Leben Gottes kam in uns hinein. Und deshalb sagt die Bibel, sind wir ein lebendiger Geist. Gott bezeichnet alles, was nicht mit ihm verknüpft ist, alles, was mit der Finsternis verknüpft ist, bezeichnet Gott als Tod. Aber durch Christus kommt jeder, der mit ihm in Berührung kommt, zum Leben. Der Heilige Geist wirkte also bei der Wiedergeburt. In Epheser 1, 13, 14 und andere Teile der Schrift sagt die Bibel auch, dass er die Glaubenden versiegelt hat. Als wir dann gläubig wurden, hat der Heilige Geist uns versiegelt. Das ist alles, ihr seht, wie er im Hintergrund arbeitet. Und wir haben heute Pfingsten und ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Der Heilige Geist ist zum Beispiel heute Morgen hier. Er bewegt sich hier unter uns. Er ist derjenige, durch den Krankenheilung geschehen. Er ist derjenige, durch den Befreiung von dämonischen Bindungen und Kräften geschieht. Es ist der Heilige Geist, der diese Dinge tut. Jesus sagt, ich treibe Dämonen aus durch den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 10 sagt, dass Jesus Christus von Nazareth umherzog und wohltat und alle die heilte und befreite, er war gesalbt mit Heiligem Geist und mit Kraft und zog umher und heilte alle und befreite, die vom Teufel überwältigt waren. So, der Heilige Geist in Jesus bewirkte durch Jesus diese Werke. Derselbe Heilige Geist ist in uns und bewirkt durch uns die Werke Gottes in dieser Welt, wenn wir ihn dann nun mal lassen. Wenn wir nun gläubig geworden sind, versiegelt er uns. Er sagt, das ist jetzt Eigentum Gottes. Der Heilige Geist weiß ganz genau, wer wiedergeboren ist und wer nicht. Er weiß das. Und der Heilige Geist sagt, so, jetzt kriegst du ein Siegel drauf. Dieses Siegel darf keiner brechen. Von jetzt an gehörst du, der du Christus aufgenommen hast, von jetzt an gehörst du zu Gott. Von jetzt an gehörst du zu Jesus Christus. Von jetzt an bist du ein Bürger des Reiches Gottes, des Reiches Jesu Christi. Und die Bibel sagt auch weiter, dass er unser Parakletos hier auf der Erde ist. Er ist unser Beistand. Para ist neben Kletos gerufen, der zur Hilfe, also an unsere Seite gerufene. Dieser Heilige Geist ist also unser Beistand. Wo immer wir uns unterwegs sind, sagt er, ich würde dir gerne helfen. Ich würde dir gerne auch Rat geben. Ich würde dir gerne beistehen, auch in deiner Schwäche. Da wir uns aber der Gegenwart des Heiligen Geistes so oft nicht bewusst sind, nehmen wir seine Hilfe nicht in Anspruch und wurschteln uns irgendwie selber so durch die Landschaft. Der Heilige Geist sagt, ich bin ein starker, kräftiger Geist, ich bin Gott und ich will euch stärken, kräftigen, führen, leiten, Offenbarungserkenntnis geben und so weiter. Er kam als Person auf diese Erde, als Jesus zum Himmel fuhr. 10 Tage später kam er auf diese Erde. Als das jüdische Pfingstfest gefeiert wurde, an diesem Tag erschien er so gewaltig und so mächtig auch, dass an diesem Tag bei der ersten Predigt des Petrus 3000 Menschen zum Glauben kamen und die Menschen in neuen Sprachen redeten. Er bewies seine wirksame Kraft und Autorität. Er bewies gleich am Anfang, bei der ersten Predigt, die im Evangelium geschehen ist, bei dieser ersten Predigt bewies er, wenn wir das Evangelium predigen, dann bin ich gegenwärtig. Und er sagt, ich zeige euch, dass ich Tausende und Abertausende Menschen überzeugen kann von der Wahrheit des Evangeliums. Und dann überzeugte er an diesem einen Vormittag 3000 Menschen. Wir aber denken oft, wir müssen die Menschen überzeugen. Die Bibel sagt aber, wir predigen das Evangelium und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Wir wollen manchmal seinen Job machen, aber Jesus sagt, mach deinen Job gut, verkündige das Evangelium, verkündige die gute Nachricht und lass den Heiligen Geist den zweiten Part tun, lass den Heiligen Geist überführen und überzeugen, dass das, was du gesagt hast, die Wahrheit ist. Vorausgesetzt, man hat die Wahrheit gepredigt. Denn wenn wir nicht die Wahrheit gepredigt haben, kann er nichts überzeugen. So, er überführt also, er überzeugt. Und erst als Himmel, als Pfingsten kam, dann kam er auf die Erde als Person. Er war bei Jesus, er war bei den Jüngern. Jesus sagt, dieser Heilige Geist ist bei euch. Aber ich sage euch, es kommt ein Zeitpunkt, da wird er in euch sein. Als Pfingsten kam, zog der Heilige Geist in die Körper, in die Leiber der gläubigen Menschen ein. Der Heilige Geist wohnt hier drin. Wenn du wiedergeboren bist, vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann sitzt du da heute auf deinem Stuhl. Und da musst du wissen, da in diesem Körper ist der Heilige Geist. Er ist gegenwärtig. Und er sagt, ich möchte so gerne Gemeinschaft mit dir haben. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, sie ist mit dem Sohn, sie ist aber auch mit dem Heiligen Geist. Wir sind berufen in diese Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns im Gemeindealltag Rat geben, begleiten und auch die Dinge Gottes durchbringen. Er bewies sich als Wesen, als Person. Eine Person, die reden, sprechen, denken, fühlen kann und so weiter und so fort. Die uns lehrt, wenn wir in Trauer sind, sagt der Heilige Geist, ich würde euch gerne trösten. Da wir aber uns oft nicht der Gegenwart des Heiligen Geistes bewusst sind, vergehen wir in unserem Kummer, in unserem Schmerz. Statt sofort, wenn Schmerz oder Leid in uns kommt, zu uns betrifft, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche jetzt deinen Trost. Und der Heilige Geist wird sagen, gerne will ich dich trösten. Gerne will ich dir bei dir sein. Gerne will ich dir beistehen. Und gerne will ich dein Herz von deinem Schmerz heilen. Der Heilige Geist wirkte auch im Gemeindealltag. Zum Beispiel Ananias und Sapphira, die hatten ein Grundstück verkauft. Und diese beiden, es war so, viele Leute in der damaligen Zeit oder Gläubige verkauften das, was sie nicht brauchten. Wenn jemand sagte, Mensch, ich habe sowieso 5 Grundstücke, ich werde eins verkaufen und spende es an die Gemeinde. So, ich gebe es der Gemeinde und Ananias und andere haben andere Dinge, die sie überflüssig hatten, an die Armen verteilt. Es war aber auch immer so, dass die Leute ja selber für ihren eigenen Lebensstandard und für ihre Familie hatten. So, aber sie gaben gerne weiter. Ananias und Sapphira haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Sache. Wir wollen auch zeigen, dass auch wir gut in die Gemeinschaft das einbringen. Weißt du, wir verkaufen ein Grundstück und wenn wir das Grundstück verkauft haben, kamen die beiden überein, dann behalten wir die Hälfte für uns. Man muss ja was auf die hohe Kante legen. Und die andere Hälfte geben wir der Gemeinde. Sie hätten ja alles behalten können. Das war ja ihr Geld, nicht wahr? Sie hätten überhaupt nichts spenden müssen. Aber sie gingen mit dem Vorsatz der Täuschung in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie gingen zu den Aposteln und sagten, hier, wir haben unser Grundstück verkauft und der gesamte Erlös dieses Grundstück, den möchten wir der Gemeinde spenden. Und was würdest du und ich sagen? Boah, toll. Das sind aber tolle Leute, verkaufen ihr Grundstück und spenden das Geld der Gemeinde. Aber der Heilige Geist sagt dem Petrus, die täuschen, sie haben gelogen. Und Petrus sagt, ihr Frage, ist das der komplette Verkaufserlös? Ja, ja, sagt Ananias, wir haben die komplette Summe gebracht, wir behalten doch nichts für uns zurück. Und Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Du hast den Heiligen Geist belogen. Und augenblicklich fiel Ananias tot um. Manchmal wünschen sich Leute und sagen, ich wünsche mir so die Zeiten der ersten Gemeinde zurück. Ich habe der Person gesagt, dann wäre die Hälfte der Gemeinde bestimmt tot. 3 Stunden später kommt Sapphira zur Gemeinschaft. Und Sapphira sagt, wo ist mein Mann geblieben? Die hat bestimmt zu Hause schon auf heißen Kohlen gesessen und gewartet. Ananias, Schatz, sie kommt gleich nach Hause. Und was haben sie gesagt? Waren sie begeistert? Die haben doch bestimmt gesagt, oh Mann, du bist ein teuer Mann, nicht wahr? Und die saß schon auf heißen Kohlen. Schließlich konnte sie es nicht aushalten. 3 Stunden hat sie gewartet. Und dann ging sie in die Gemeinschaft und sagt, wo ist denn mein Mann? Petrus kommt mit einer Gegenfrage. Sapphira, habt ihr das Grundstück für den und den Preis verkauft? Ja, aber klar haben wir das so gemacht. Den kompletten Erlös haben wir hierher gebracht. Petrus sagt, ihr habt Gott belogen. Ihr habt den Heiligen Geist belogen. Dein Mann wurde vor 3 Stunden hier rausgetragen. Die jungen Männer, die stehen an der Tür, sie werden auch dich jetzt gleich auf den Friedhof bringen. Augenblicklich fiel sie tot um und wurde auch zum Friedhof getragen. Das ist der Heilige Geist, der sich präsentiert oder da ist als Person. Und er sagt, ich will, dass meine Gemeinde nicht auf Lüge und nicht auf Betrug oder auf menschliche Dinge aufgebaut wird. Ein anderes positives Beispiel, der Philippus, der predigt dort in Samaria. Und auf einmal erscheint ihm ein Engel und der Engel sagt, du, geh mal da die Straße runter nach Gaza, die nach Gaza geht. Nach Gaza geht, dort gehst du hin, okay. Und Petrus geht an diese Straße und er stellt sich an diese Straße und denkt, naja, was mache ich denn jetzt hier groß? Gucken wir in die Pampa. Und dann spricht er nicht mehr der Engel. Jetzt sagt der Heilige Geist, sprach zu ihm, Petrus, siehst du diesen Wagen, der da kommt? Philippus, siehst du diesen Wagen, der kommt? Philippus, schließe dich diesem Wagen an. Und wir wissen, Petrus geht hin, der Heilige Geist sprach zu ihm als Person. Der Heilige Geist ist also nicht eine Kraft, die irgendwo fließt. Manche haben so, sagen der Heilige Geist wie ein Strom von Wasser. Wir haben ihn total entpersonifiziert. Oder manche sagen, eine Kraft wie Elektrizität. Und alle Leute denken, der Heilige Geist ist sowas, der durch eine Leitung krabbelt wie Strom. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist ganz real. Er hat Augen, Hände, Arme, Füße und so weiter. Er kann denken. Er hat eine Seele. Er ist total eine komplette Person. Und diese Person sagt, Philippus, schließ dich diesem Wagen an. So kam das Evangelium nach Äthiopien. Der Heilige Geist, als in Antiochien gebetet wurde, sprach in der Versammlung der Gläubigen. Der Heilige Geist sprach, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, für die Berufung, für die ich sie ausgewählt habe. Und Saulus und Barnabas wurden ausgeschickt, und das Evangelium in anderen Gegenden zu verkündigen und neue Gemeinden entstanden. Der Heilige Geist leitete die Aufgaben von Paulus und seinen Gefährten immer wieder. Allein wenn wir schauen, auch in Apostelgeschichte 16, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Also Paulus in seinem Drang und Eifer, jedem Menschen die gute Nachricht, das Evangelium zu verkündigen, er machte sich also auf und er sagt, wir gehen nach Phrygien, da ist noch keine Gemeinde, da starten wir was Neues. Er in seiner apostolischen Berufung als Gemeindegründer sagte, okay, und wir werden die ganze galatische Landschaft, da gehen wir hin und verkündigen das Evangelium. Und dann sagt der Heilige Geist, nein, ihr geht dort nicht hin, also nach Asien, also Kleinasien, dieser ganze Bezirk dort, sagte, nein, geht hier nicht hin. Dann haben sie ja, okay, dann gehen wir also erstmal nach Mysien weiter und gucken mal, ob da vielleicht eine Möglichkeit ist. Dann versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber überall sagt der Heilige Geist, dieser Ort nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit ihnen, Also wenn der Heilige Geist zweimal sagt, geh dort nicht hin, da hätte ich mich hingesetzt und hat gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal eine Unterhaltung mit ihm haben, wo willst du mich denn jetzt hinführen? Aber es kam zu keinem Ergebnis, so gingen sie also schließlich nach Troas und dort in Troas haben sie übernachtet und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und in der Nacht hatte Paulus ein Gesicht und in diesem Gesicht erschien ein mazedonischer Mann und der winkte im Traum und dann rief er, sagt, komm rüber, komm zu uns. Wir brauchen die gute Nachricht. Paulus, daraus schlossen wir, dass wir dorthin gehen sollten. Und so kam das Evangelium nach Mazedonien. So, der Heilige Geist ist im Alltag, im Gemeindegründung, im Gemeindebau Bescheid und dabei. Und er weiß Bescheid. Er weiß auch, wo Orte oder Gegenden bereit sind für das Evangelium. Ich glaube, dass wir viel Energie und Zeit im Christenleben oft vergeuden, weil wir versuchen, ob da was dran wäre. Wir versuchen, ob das jetzt die richtige Stelle, der Ort wäre, das richtige Dorf. Besser wäre es, dass wir den Heiligen Geist fragen, er ist bei uns, und sagen, Heiliger Geist, in welchen Ort möchtest du, dass wir gehen, um eine neue Gemeinde zu starten? Und der Heilige Geist wird uns sagen, den und den Ort, den habe ich vorbereitet, da habe ich gebrütet drüber, da bin ich gewesen, an diesem Ort geht und startet etwas Neues. Er möchte uns leiten in unserem Alltag, in unserem Dienst. Er ist als Person anwesend. Ich sagte bereits, Jesus trieb durch den Heiligen Geist Dämonen aus, Matthäus 12, 28. Der Heilige Geist ist verantwortlich für das Offenbarwerden und Austeilen der Geistesgaben, 1. Korinther 12, 11. Er teilt jedem aus, wie er will. Der Heilige Geist ist der Verwalter der Geistesgaben. Und er sagt, ich bin anwesend. Und wenn irgendeine Geistesgabe nötig ist in einem Gottesdienst, dass sie angewendet wird oder offenbar wird, dann bin ich da, um diese jemanden in diesem Gottesdienst mitzuteilen, damit dieses, was durch die Geistesgabe geschehen soll, an den Menschen oder an einer Person dann auch geschieht. Er ist anwesend, er ist verantwortlich für die Geistesgaben in einem Gottesdienst und überhaupt insgesamt auch in unserem persönlichen Leben. Er stellt Christus in dem Gläubigen dar, er macht Jesus uns groß. Jesus sagt, er wird von mir nehmen und er wird mich verherrlichen. Dieser Heilige Geist kommt und sagt, schau dir Jesus an. Und wenn wir im Alltag geneigt sind, auf uns zu schauen, unsere Dinge groß und wichtig zu nehmen, dann sagt dieser Heilige Geist, das solltest du nicht tun. Schau auf den Christus in dir, schau auf Jesus in dir. Der ist größer als der, der in der Welt ist. Und der ist auch in der Lage, dich rauszuführen, durchzuführen in deiner jeweiligen Situation. Aber er will in uns auch Jesus Christus groß machen, dass wir verliebt, begeistert, erfüllt sind von dieser Gegenwart Jesu und sagen, schön, Herr Jesus, dass du in mir lebst. Schön, dass du mein Erlöser bist. Ich bin so glücklich, Herr, dass du mich erfüllst. Da sind wir wieder beim Ausgang. Johannes sagt, das bringt Freude, wenn wir in dieser Gemeinschaft sind. Er verwandelt uns, er erneuert uns. Also Gott ist der Meinung, dass du und ich eine geistliche Verwandlung nicht hinkriegen. Der Herr meint, das ist Chefsache, das ist seine Sache. Und die Bibel sagt, er wird uns verwandeln, er erneuert uns. Du konntest auch nicht dazu beisteuern, von neuem geboren zu werden, sondern das Werk hat der Heilige Geist in dir getan. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, er verleiht dem Gläubigen Kraft und er gibt ihm Zeugenmut. Petrus, der vorher verleugnete, Angst hatte, ich kenne diesen Jesus nicht, sich sogar verfluchte. Nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, dann sagte er, ihr müsst mich schon umbringen, aber von diesem Jesus werde ich nicht mehr aufhören zu reden. Warum, sagt Petrus? Er sagt, der Heilige Geist ist in meinem Leben. Und der Petrus und die anderen Apostel sprechen immer wieder von der Gegenwart des Heiligen Geistes, der sie leitet, der sie ermutigt, der ihnen zuspricht. Durch das Wohnen in den einzelnen Gläubigen, in jedem von uns, die wir von neuem geboren sind, erfüllt sind vom Heiligen Geist, formt er uns jetzt zusammen zu einem Leib. Er will nicht, dass wir als Einzelglieder irgendwo in der Gegend herumliegen oder unser eigenes Ding machen. Wenn meine Hände ihre eigenen Dinge machen, meine Füße ihre eigenen Wege gingen, dann wäre das kein Leib mehr. Dann wären das alles nur Stücke von einem Leib, Teile von einem Leib. Eine Gemeinde, die sich vom Heiligen Geist nicht zu einem Leib zusammenfügen lässt, ist eigentlich keine Gemeinde. Sie ist nur ein Haufen neu gemachter Steine, Aber der Heilige Geist will, dass wir so in Einheit zusammengeschweißt, zusammengeführt werden, zusammengesetzt, zusammengefügt werden, dass wir als Gemeinde zusammen unseren Weg gehen, so als wären wir eine einzelne Person. Hallo? Eine einzelne Person. So, da ist kein Raum für Individualismus, sondern wir sind berufen zur Gemeinschaft. Wir sind nicht dazu berufen, jeder sein Ding zu machen. Sprüche sagt, wer sein eigenes Ding macht oder wer sich absondert, der will sein eigenes Ding machen. Das wird nicht zur Gemeinschaft führen. So, er formt uns also zusammen und er will, dass wir als Gemeinde gemeinsam Gottes Behausung im Geist sind. Das heißt, eine Gemeinde soll das Haus Gottes sein. Dieses Gebäude, in dem wir hier sind, das ist nicht das Haus Gottes. Das ist ganz einfach ein Betongebäude oder aus sonstigen Materialien gebautes Gebäude. Aber in diesem Gebäude trifft sich die Gemeinde. Also wir sind Gemeinde. Du und ich, wir sind Gemeinde. Dieses Haus ist nicht die Gemeinde. Dieses Haus wird einmal vergehen, aber die Gemeinde, sagt der Herr, wird niemals vergehen. So, wir als Menschen sind Gemeinde. Und dieser Heilige Geist ist auch in uns und wohnt in uns. Und wenn wir manchmal nicht wissen, wie wir beten können, dann sagt die Bibel, der in uns wohnt, der inspiriert unseren Geist, dass wir anfangen, im Geist auch zu beten. Unser Geist betet dann. Er hat uns bei der Geistestaufe eine neue Sprache gegeben, eine Gebetssprache. Und wenn wir in Nöten sind, in Schwierigkeiten sind, wir wissen gar nicht auf Deutsch oder in welcher Landessprache du gerade hier bist, wir wissen dann gar nicht, wie sollen wir beten. Aber der Heilige Geist sagt, würdest du mich einfach lassen, ich inspiriere dich. Ich gebe Impulse in deinen Geist hinein. Und ich gebe in dieser neuen Sprache, gebe ich die Lösung im Gebet mit. Und so fangen wir an in neuen Sprachen. Wir fangen an, in Sprachen zu beten. Und der Heilige Geist bringt das hervor. Und manches Mal wissen wir nicht mal, wie wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken sollen. Und wir stehen da, ja, Gott, ich will dich lieb haben. Tja, hallo, ich will dich lieb haben. I love you, Lord. I kiss you, Jesus. Ich küsse dich, küsse den Sohn, steht doch geschrieben, ich küsse dich. Aber irgendwie bringt uns das gar nicht so viel weiter. Der Heilige Geist sagt, ich will in dir etwas hervorbringen, dass du dastehst wie ein kleines Kind und dass du auf einmal den Vater erkennst und du sagst, aber Vater, oh Vater, oh Vater. Ja, also das ist anders, als wenn, naja, Leute, lasst uns Gott den Vater preisen. Ich preise dich, Vater, schön, dass du da bist. Guten Morgen und bis nächsten Sonntag. Hallo, Vater. Nein, da ist etwas mit Leidenschaft, mit Hingabe. Ich meine, ein kleines Kind, ein ganz Teil unter uns haben noch kleine Kinder oder immer wieder kleine Kinder. Ihr seid ja fleißig. So, also, und da überleg mal, da kommt dieses Kind, ah, Papa, da, 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 da. Und es passt am Bein, es zieht an der Hose oder der Mama am Rock oder an der Schürze. Und manches Mal zu unpassenden Gelegenheiten. Aber dieses Kind, da ist nicht, weil jemand dem Kind gesagt, du musst jetzt zu Daddy laufen. Eine Hose ziehen, sagen Papa. Nein, das Kind kommt heraus von sich, Papa. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte wieder dieses Kindliche in dir wecken. Ich möchte wieder dieses Unverbrauchte oder auch Unverdorbene möchte ich in dir hervorbringen. Lass es zu, dass ich dich inspiriere und du den Vater anbetest. Und dann bist du, sagst, Vater, ich weiß nicht, wie ich dich anbeten soll. Aber ich sage, aber, lieber Vater, du bist mein guter Vater. Und der Heilige Geist sagt, oh, that's cool, not that's hot. Das ist heiß. Der Heilige Geist, weiter, ich unterstütze dich. Und dann heizt er uns mehr an, dass wir mehr den Vater anbeten. Verstehst du? Da ist nicht, dass wir, ich muss jetzt anbeten, guter Christ betet den Vater an. Punkt, Ende, aus. Ja. Und nun sag Halleluja, Vater. Ne? Ja. Halleluja, Vater. Wenn ich sage, ja, jetzt hätte ich sparen können. Vater, 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 ich will dich erkennen, wie du bist. Der Heilige Geist, Weißt du, wie schwer er es manchmal hat, uns dahin zu bringen, dass wir Gott von Herzen anbeten? Der muss erstmal den ganzen Schrott bei uns wegräumen, oft, und sagen, hey, das muss ablegen. Er kommt ja nicht her und sagt, da in deinem Leben ist etwas, das dich behindert und das dein Leben zerstört oder das dein Leben kalt macht und es macht deine Beziehung zu Gott kalt. Das ist ja nicht, da kommt er nicht her und sagt, ich will, dass du mal an diesem Tag mal wieder ein ordentlich schlechtes Gewissen hast. Nein, nein, er weiß, dass wenn wir so zugeladen und zugemüllt sind, dann sind wir nicht in Freiheit, den Vater anzubeten. Deshalb kommt er und hilft uns, den Müll auch in unserem Leben zu beseitigen. Er offenbart uns das. Er zeigt und sagt, hey, da hast du deine letzte Schubkarre mit Dreck auf deiner Seele abgeladen. Räum das doch mal wieder weg. Und ich helfe dir, es wegzuräumen. Und dann kannst du den Vater wieder anbeten und ihn verherrlichen. Es ist der Heilige Geist, der überall in diesem, in unserem Leben wirkt. Er ist der Geist der Sohnschaft, sagte ich, durch ihn ruft der Gläubige, aber Vater. Christen werden ermahnt, sich von ihm führen zu lassen und ihn weder zu dämpfen noch zu betrüben. Die Schrift sagt, betrübt ihn nicht, dämpft ihn nicht, unterdrückt ihn nicht. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können dafür sorgen, dass er nicht mehr in unserem Leben spricht. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht, und dann erwartet er auch, dass wir diese Dinge, die er spricht, auch umzusetzen. Weil in diesem, was er zu uns spricht, liegt auch gleichzeitig die Kraft, es zu tun. Und zwar nicht in menschlicher Kraft, es liegt die Kraft darin, es in göttlicher Art und Weise, in göttlicher Kraft zu tun. Aber wir müssen auf das hören, was er sagt. Und das, was er uns sagt, setzen wir um. Weil er hat das vorbereitet. Er hat das vorgeplant. Und er hat das bebrütet, um es mal wieder so zu sagen. Er hat alles vorbereitet, damit das, was er uns sagt, wenn wir es dann ausführen, tatsächlich auch in Existenz kommt, dass es geschieht, dass wir das erleben als Realität. Er hat das alles schon vorbereitet. Wenn er aber das vorbereitet hat und er zeigt uns im Leben, im Alltag Dinge oder auch einer Gemeinde oder dem Einzelnen Dinge, wie wir handeln sollen, welche Schritte wir gehen sollen und wir tun sie nicht, dann dämpfen wir ihn. Dann betrüben wir ihn. Wir nehmen ihn nicht wichtig. Ne? Überleg dir mal, meine Frau sagt, oh Herbert, ich wünsche mir so sehr das und das und bring es mir doch mit. Und ich komme nach Hause und bring es nicht mit. Ach, weißt du, sag ich, Schatz, sowas braucht man gar nicht. Ich glaube, das ist seelisches Frauengetue. Frauen wünschen sich immer so Zeug. Und da würde Marita sagen, hast recht, Herbert, wir Frauen, wir sind schon wirklich unmöglich und wir wünschen uns immer Dinge. Ne? Also das ist nein, meine Frau würde sagen, schade. Ich weiß, sie würde ja das Böse nicht zurechnen, sie ist ja erfüllt von der Liebe Gottes. Aber ist es nicht im Alltag so? Wir sind dann betrübt. Wir sagen, schade, ich hätte mir das so sehr gewünscht. Und der Heilige Geist kann betrübt werden. Er wünscht sich so sehr, Dinge in unserem Leben zu tun, auch durch unser Leben zu tun. Er wünscht es so gerne, dass wir Gemeinschaft auch über das Wort mit Gott, dem Vater, haben, um dieses Wort in uns Gestalt gewinnen zu lassen, dass es in unsere Gedanken, in unseren Geist geschrieben wird. Das wünscht er sich so sehr, wie es Hebräerbrief sagt. Also dämpfe ihn nicht. Hör auf ihn. Wenn wir auf das, was er uns sagt, nicht hören, dann wird er aufhören zu reden. Weil er sagt, warum sollte ich weiter mit dir reden? Oder dir sagen, das Gute vorstellen, das ich für dich vorbereitet habe, wenn du das sowieso nicht umsetzt. Also auf einmal geschieht Schweigen durch den Heiligen Geist dann in unserem Leben. Er ist immer noch da, aber er wartet auch auf die Bereitschaft, wann will ich wieder auf ihn hören? Wann will ich mich auf das einlassen, was er mir mitteilt und mir sagt? Und die Bibel sagt, es ist unsere Verantwortung, im Geist zu wandeln. Wir haben die Möglichkeit, durch die neue Geburt verbunden mit dem Heiligen Geist unseren Alltag zu führen. Zum Schluss möchte ich dir sagen, noch einmal, der Heilige Geist ist eine Person. Er begleitet dich als Person. Wenn du mich morgen, das ist Feiertag, wenn du mich Dienstag zum Shoppen einlädst, wäre zwar jetzt besser für die Frau, aber wenn du jetzt mich zum Shoppen einlädst oder was auch immer, zum Beispiel shoppen. Dann würde ich kommen und dann würde ich dich begleiten. Würdest du dann, wenn ich bei dir laufe, sagen, wo ist denn bloß der Herbert? Und er sagt, und du guckst da in der Stadt umher und jemand anders sagt, was ist denn los mit dir? Ja, ich suche einen Herbert. Ja, sagt er, der steht doch neben dir. Ja, sagst, das ist ja einfach, den Herbert sieht man. Aber genauso real, wie ich bei dir bin, genauso real ist der Heilige Geist bei dir. Nur du siehst ihn nicht. Er wohnt in dir. Er wohnt in uns. Der Heilige Geist ist als Person da, als Lehrer, als Berater, als Helfer, als Beistand, als Tröster. Und wie immer du ihn brauchst, er ist ganz real als Person da. Und er ist verantwortlich zurzeit für die Geschicke der Gemeinde. Wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dann nimmt der Heilige Geist von Jesus, wie Jesus die Gemeinde haben will, und der Heilige Geist setzt es um. Der Heilige Geist ist der Werkmeister, der Baumeister in unserem Leben, aber auch im Gemeindeleben, aber auch in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und ich wünsche mir, dass du aus diesem Pfingsten herausgehst, nach diesen Pfingsttagen und auch schon von heute an, in dem Wissen, mich begleitet der Heilige Geist. Der Heilige Geist als Person ist anwesend. Wenn du nicht zurechtkommst mit deiner Erziehung, dann ist er da und sagt, ich würde dir gerne helfen und dir zeigen, wie du mit deinen Kindern umgehst. Wenn du Probleme in der Ehe hast, der sagt, ich würde dir gerne helfen und zeigen, wie du gerade in dieser Situation mit deinem Ehepartner, wo es gerade nicht klappt oder Reibereien gibt, ich würde gerne mit dir reden und würde dir Ratschläge geben, wie ihr miteinander umgeht. Der Heilige Geist ist ein Berater. Er möchte uns im Alltag beraten. Er will uns begleiten und er will uns helfen. Wir brauchen nicht unseren Kopf zermürben. Wie kriegen wir Dinge hin? Was könnte ich mir ausdenken, damit es gut wird? Der Heilige Geist sagt, du bist ein Mensch. Ich stehe über den Dingen. Ich übersehe alles. Ich habe alles im Griff. Würdest du bitte zulassen, dass ich meine Gedanken in deine Gedanken gebe? Würdest du zulassen, dass ich dich führe und dass ich dich leite? Und dann wirst du merken, unser Leben wird anders geprägt sein. Und wir werden uns viel Mühe, viel Ärger, viel Arbeit ersparen, viele verkehrten Wege, Wege, die umsonst sind, sparen. Und vielleicht wird Erziehung auch bei Kindern für dich ein ganzes Stück leichter. Aber beziehe den Heiligen Geist ein. Wenn das Chaos ausbricht, Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie ich dieses Chaos wieder in Ordnung bringen soll. Ach, sagt der Heilige Geist, kein Problem. Als die Erde Tohu wa Bohu war, hatte ich einen Plan, wie wir das in Ordnung bringen. Und die Erde kam wieder in Ordnung. Und der Heilige Geist sagt, egal wie groß dein Tohu wa Bohu ist, in dir selbst, in deiner Ehe, in deiner Familie, ich bin gewohnt, aus Chaos wieder etwas Schönes zu machen und in das Chaos wieder Licht hineinzubringen. Beziehe ihn ein als Person. Sprich mit ihm. Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Und er wird da sein. Er ist immer da. Er bleibt da. Lasst uns ihn nicht unterdrücken, nicht dämpfen, sondern ihn wertschätzen und achten. Er ist Gott. Er ist eine Person dieser Dreieinigkeit. Gott segne uns und ich wünsche euch in diesem Sinn schöne Pfingsttage, gesegnete Pfingsttage und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist wichtig. Die sei mit euch, des Vaters und auch des Sohnes, aber auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Pflege, Gemeinschaft. Ach, ein Hinweis noch zur Gemeinschaft. Ihr könnt schon nach vorne kommen. Ein Hinweis noch zur Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft heißt Koinonia. Es bedeutet Teilhabe, kommt von Koinonos und bedeutet Teilhabe, Gemeinschaft mit jemand haben. Teilhaben an etwas mit jemand anderen. Vereinigt sein mit jemand. Also Gemeinschaft heißt, ich bin mit jemand verbunden, ich lebe mit ihm. Ich habe Teil an seinem Leben, ich habe Teil an seiner Kraft. Ich habe Teil an all dem, was ihm gehört. Und der Heilige Geist sagt, lass mich teilhaben an all dem, was dir gehört. Und ich lasse dich teilhaben an all dem, was mir gehört. Es geht um Beziehung, um Gemeinschaft, um miteinander Zeit zu verbringen. Auch und im Alltag Dinge miteinander zu leben. Gott segne euch.